Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Umkämpft, die Reform des Unterhaltsrechts. Hochgeschraubt, der Grünen-Streit um die Homöopathie. Angenähert, Armin Laschet als deutsch-französischer Vermittler. Heute mit Monika Dittrich.
Guten Abend und herzlich willkommen zum DLF-Magazin. Marie Juchacz würde sich wahrscheinlich im Grab herumdrehen, wenn sie wüsste, was bei ihrer AWO gerade los ist. Vor 100 Jahren, als die Menschen in Deutschland unter den Folgen des Ersten Weltkriegs litten, da gründete die Sozialdemokratin die Arbeiterwohlfahrt. Sie wollte den Armen und Bedürftigen helfen, mit kostenlosen Mahlzeiten zum Beispiel, aber auch mit Beratung. Heute gibt es den Verdacht, dass manche Mitarbeiter der AWO sich vor allem selbst helfen wollten. In Frankfurt am Main hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Mehrere AWO-Angestellte sollen sich illegal bereichert haben. Auch über Vetternwirtschaft und nachlässige Kassenprüfung wird gesprochen. Das sind Zutaten für einen schweren Skandal. Und schmerzhaft ist all das auch für die SPD in Hessen. Denn Arbeiterwohlfahrt und Sozialdemokratie sind traditionell eng miteinander verbunden. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau über die Betrugsaffäre und ihre Folgen.
Eine Razzia vorgestern an gleich 14 Adressen im Rhein-Main-Gebiet, die alle mit der Arbeiterwohlfahrt in Zusammenhang stehen. Büros, Sozialeinrichtungen, Wohnungen. Während Ermittler Kartons in die Räume tragen, um darin Akten zu verpacken und sie herauszuschleppen, erklärt die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen im Fernsehen des Hessischen Rundfunks, dass insgesamt 6 Mitarbeiter der AWO in Verdacht stehen, Beträge in höherem sechsstelligen Millionenbereich in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Das Geld war für Sozialprojekte vorgesehen.
Und zwar sollen im Zusammenhang mit dem Betrieb von 2 Flüchtlingsunterkünften der AWO es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Es sollen überhöhte Personalkosten abgerechnet worden sein. Und hierdurch soll der Stadt Frankfurt ein immenser Schaden entstanden sein. Der weitere Vorwurf, nämlich der Untreue, da geht es darum, dass satzungswidrige Vergütungen und ungerechtfertigte Honorarzahlungen geleistet worden sein sollen. Und es soll außerdem eine überhöhte Dienstwagenpauschale gewährt worden sein.
Wegen dieser Ermittlungen ist Christoph Degen um seinen neuen Job wahrlich nicht zu beneiden. Erst im Spätherbst 2019 wurde der gelernte Förderschullehrer und Landtagsabgeordnete zum neuen Generalsekretär der Sozialdemokraten in Hessen gewählt, also in dem Bundesland, dessen Politik sie jahrzehntelang prägten. Doch längst haben CDU und inzwischen auch die Grünen der hessischen SPD den Rang abgelaufen. Die einst so stolze Partei ist nur noch dritte Kraft im Land. Ihre Abgeordneten drücken seit rund 2 Jahrzehnten die Oppositionsbank im Wiesbadener Landtag. Nun kommt auch noch der AWO-Skandal hinzu. Jahrelang hatten sich, so der Vorwurf, hauptamtlich Beschäftigte den SPD-nahen Wohlfahrtsverband in Frankfurt am Main und Wiesbaden zur Beute gemacht. Sie genehmigten sich Gehälter von wohl teilweise mehreren 100.000 Euro pro Jahr, buchten auf Kosten des Verbandes Luxushotels wie das Berliner Adlon, fuhren Dienstwagen bis zu einem Wert von 80.000 Euro. Dass dies möglich war, liegt auch an SPD-Politikern, die die Kasse prüfen sollten, es aber offensichtlich nicht taten. Der neue hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen steht gleich nach Amtsantritt vor einem politischen Scherbenhaufen und versucht sich in Schadensbegrenzung. Er will in diesem Vorgang lediglich eine lokale Dimension erkennen.
Ich glaube, man muss deutlich machen, dass das ja jetzt ein Thema ist, was sich vor allem in Frankfurt und Wiesbaden abspielt, aber dass wir darüber hinaus ja ganz viele andere AWO-Gliederungen haben, die davon glücklicherweise nicht betroffen sind, wo ja auch vor allem Ehrenamtliche sind, die da eher noch Geld reinstecken, als dass sie irgendwas rausbekommen für Senioren-Weihnachtsfeiern, Kindervorlesestunden, wie auch immer, wo ganz viel Gutes getan wird und die sich da zum Glück nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Beunruhigt ist vor allem die SPD in Frankfurt am Main. Denn auch die Frau des sozialdemokratischen Oberbürgermeisters Peter Feldmann profitierte als Angestellte der Arbeiterwohlfahrt mit Dienstwagen und üppigem Gehalt von der Selbstbedienungsmentalität der AWO-Oberen. Zunächst wollte der Oberbürgermeister von den Privilegien seiner Frau nicht viel gewusst haben. Später gab sich Peter Feldmann bei einer Sitzung des Frankfurter Stadtparlamentes zerknirscht.
Ich denke, dass ich selbst in der Frage des Dienstwagens innerfamiliär rückschauend sagen könnte, wäre sicherlich mehr Sensibilität angebracht gewesen. Und ich kann auch meinerseits sagen, dass ich in der Frage der Gewährung eines Dienstwagens meiner Frau der Auffassung bin, dass man auch dort die Richtlinie überarbeiten muss.
Peter Feldmann selbst hatte vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister von Frankfurt am Main bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet. Die Kasse des Wohlfahrtsverbandes prüfte jahrelang die Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Uli Nissen. Erst als die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen die AWO in Frankfurt aufgenommen hatte, trat Nissen von ihrem Amt als Kassenprüferin des Wohlfahrtsverbandes zurück. Für ein Interview mit dem Deutschlandfunk hatte die Bundestagsabgeordnete keine Zeit. Stattdessen antwortet SPD-Landesgeneralsekretär Christoph Degen auf die Frage, ob Uli Nissen nach ihrem offensichtlichen Versagen bei der AWO nicht auch von ihren Parteiämtern zurücktreten müsse.
Das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich habe erstmal Respekt davor, dass Uli Nissen eingestanden hat, dass es einfach ja aus dem Ehrenamt heraus und eine Revisorin in dem Fall war ehrenamtlich tätig, neben allen anderen Aufgaben, die man hat, zu sagen, das kann man nicht mehr leisten. Und da hat auch eine AWO einfach durch die Bedeutung, die ja die letzten Jahre zugekommen ist, durch gestiegene Aufgaben und Leistungen, dass da andere Kontrollmechanismen nötig sind, als das bei einem am Ende Schützenverein der Fall ist.
Ein bisschen spät die Einsicht von Frau Nissen, oder?
Das kann ich mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen.
Das Urteil über die Rolle bekannter sozialdemokratischer Funktionsträger im AWO-Skandal sprechen aber inzwischen andere. Etwa der AWO-Bundesverband. Er fordert Gelder zurück, die von den Verbandsgliederungen in Rhein-Main möglicherweise veruntreut worden sind. Und er begrüßt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Oder auch die CDU in Frankfurt am Main. Sie regiert im Rathaus der Stadt mit der SPD und den Grünen in einer Koalition und verlangt auch vom SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann weitere Aufklärung über seine Rolle im AWO-Skandal. Oder auch die Basis der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt am Main. Sie will am kommenden Samstag einen vollständigen personellen Neuanfang machen. Der hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen unterstützt das.
Ja, es ist wirklich richtig und gut, dass es da zu einer personellen Neuaufstellung kommt. Auch, dass der Vorstand zurückgetreten ist und da den Weg freigemacht hat und da auch deutlich mitgemacht hat, dass es ja einfach nicht akzeptabel war, wie die Zustände vorher waren.
Nicht akzeptable Zustände. Ludger Fittgau war das über den AWO-Skandal in Hessen.
Geld macht sinnlich, da wollen alle was haben.
Bei Fieber Belladonna, Arnika zur Schmerzlinderung bei kleinen Verletzungen und blauen Flecken. Und wer einen Kater hat oder Magen-Darm-Probleme, der könnte es mal mit Brechnuss probieren. Das sind ein paar Beispiele für homöopathische Arzneimittel. Nur die Kügelchen, Tropfen und Tinkturen enthalten keine nachweisbaren Wirkstoffe. Denn diese alternativmedizinische Methode basiert auf maximaler Verdünnung, was dann als Potenzieren bezeichnet wird. Doch obwohl die Wirksamkeit dieser Mittel nicht nachgewiesen ist, erstatten viele Krankenkassen die Kosten dafür. Bei den Grünen sorgt dieses Thema für einen heftigen parteiinternen Streit. Und der wäre vielleicht sogar beim Parteitag im November eskaliert, hätte man sich nicht darauf geeinigt, erstmal eine Kommission einzusetzen, die die Argumente sortiert. Doch die ist nun geplatzt, bevor sie überhaupt ihre Arbeit aufgenommen hat. Wegen Durchstechereien. Offenbar war das Vertrauensverhältnis von Anfang an zerrüttet. Ich habe unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Matern gefragt, warum das Thema Homöopathie bei den Grünen überhaupt so umstritten ist.
Naja, am Geld liegt es nicht, Frau Dittrich. Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Die Arzneiausgaben der gesetzlichen Kassen, die liegen bei ca. 40 Milliarden Euro im Jahr. Und nur 20 Millionen Euro davon werden für Homöopathieprodukte ausgegeben. Insofern hat Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, schon im vergangenen Jahr gesagt, das ist eigentlich so, wie es jetzt ist, okay für mich, wenn die gesetzlichen Krankenkassen für Homöopathieprodukte bezahlen. Das heißt dann aber auf der anderen Seite, worum geht es denn bei den Grünen dann eigentlich, wenn nicht ums Geld? Ist das möglicherweise eher ein Stellvertreterkonflikt, der da ausgetragen wird? Geht es da nicht eher um eine Positionsbestimmung bei den Grünen? Also auf der einen Seite die Frage, wie nah ist man dran an wissenschaftlichen Fakten, an evidenzbasierten Theorien? Oder wie sehr vertraut man auf der anderen Seite, ja, boshaft vielleicht gesprochen von den Kritikern, der eher esoterischen Sichtweise? Das sind Fragen, die innerhalb der Grünen im Moment nicht geklärt sind. Und deshalb, das meint der Politologe Michael Lühmann von der Uni Göttingen, deshalb ist er über diesen momentanen Homöopathiestreit auch überhaupt nicht verwundert.
Wenn man sich die grüne Ideengeschichte anguckt, dann ist das gar kein Wunder, dass es so einen Streit gibt. Die Grünen sind gerade in Baden-Württemberg, wo sie besonders stark sind, sind sie eben auch ganz stark von Anthroposophen mitgegründet worden. Man sieht aber auch, es gibt eine Gegenwehr, die kommt dann zum Teil aus dem Osten, wo es diese ideengeschichtlichen Verbindungen nicht gibt. Und da kollidiert, glaube ich, ein bisschen was, was Parteigeschichte angeht.
Ja, also was Lühmann da sagt, ist, es gibt so viele Strömungen, gerade auch aus der Anfangszeit der Grünen, und sie haben ja jetzt gerade in diesen Tagen ihr 40. Jubiläum gefeiert, sehr, sehr groß, dass die Selbstverortung manchmal, wenn es an die eigene Identität der Partei herangeht, immer noch schwerfällt. Da muss man sagen, Klammer auf, sozusagen, das haben die Grünen durchaus ja gemeinsam in diesen Tagen mit den Sozial- und den Christdemokraten. Aber die Grünen, die wären eigentlich diejenigen, die diese Standortbestimmung eben besonders genau brauchen, gerade aufgrund ihrer Geschichte. Wenn wir uns angucken, dass sie früher gespalten waren zwischen Friedensbewegten und denjenigen, die gesagt haben, nein, wir müssen auch in Kriegseinsätze mitziehen. Zwischen denen, die gesagt haben, wir dürfen nicht in eine Regierung eintreten, und denen, die gesagt haben, natürlich müssen wir auch Verantwortung mit übernehmen. Und ich könnte das noch lange so weiter deklinieren, weitere Konflikte, Grundkonflikte bei den Grünen, seien es Steuererhöhungen, sei es die Frage um sichere Herkunftsstaaten. Jetzt geht es nur in Anführungszeichen um die Homöopathie, aber das sagt doch ziemlich viel aus über die Befindlichkeit.
Beim Thema Klimaschutz oder insgesamt in ökologischen Fragen berufen sich die Grünen auf objektivierbare wissenschaftliche Ergebnisse. Das haben Sie eben schon angesprochen. Warum tun Sie das beim Thema Homöopathie nicht?
Ich glaube, dass man die Antwort darauf in zwei Zweige sozusagen aufteilen muss. Zum einen würde ich gern parteipolitisch darauf schauen. Die Lager sind absolut gespalten. Das haben wir, glaube ich, nach den letzten Wochen bei all denen, die diese Debatte bei den Grünen mitverfolgt haben, kann man das klar erkennen. Auf der anderen Seite ist es das erklärte Ziel der immer noch ja neuen jungen Parteispitze Annalena Baerbock und Robert Habeck, die jetzt seit bald 2 Jahren im Amt sind, dass man Geschlossenheit demonstrieren will nach außen. Man darf sich zwar mal streiten nach innen, das hat Robert Habeck auch damals bei seiner Antrittsrede gesagt zum neuen Parteichef, lasst uns streiten, lasst uns Widersprüche austragen. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn intern gestritten wird, wie jetzt bei der Homöopathie, dann, ja, würde ich doch sagen, dann sind die Grenzen dieses offenen Führungsstils ziemlich schnell erreicht. Auf der einen Seite eben, ja, Debatte zulassen wollen, auf der anderen Seite aber kontrollieren wollen, in welche Richtung das geht. Und um diese Kuh vom Eis zu bekommen, hatte man ja gerade die Kommission beschlossen. Dieser Homöopathiestreit, der drohte ja auf dem Parteitag in Bielefeld im vergangenen Herbst, Sie haben es schon angesprochen, zu einem richtigen Konfliktfeld zu werden. Und daraufhin hat die Parteispitze entschieden, auf dem Parteitag, wir werden diese Kommission einrichten, wir werden sie paritätisch besetzen mit Homöopathiekritikern und Homöopathiebefürwortern innerhalb der Grünen. Und ja, nun ist diese Kommission geplatzt, bevor sie überhaupt anfangen konnte.
Ist das auch ein Generationenkonflikt innerhalb der Grünen?
Nein, ich würde sagen, dass es ein Konflikt ist zwischen denen, die wirklich auch um Glaubwürdigkeit der Grünen ringen. Das ist zumindest ein Argument der Homöopathiekritiker, die eben sagen, die diesen Widerspruch beim Namen nennen und sagen, wenn wir ernst genommen werden wollen, weiter ernst genommen werden wollen in unseren klimapolitischen Bemühungen und uns da immer auf die wissenschaftlichen Fakten berufen und da auch an der Seite von Fridays for Future stehen wollen, dann müssen wir eben eine, ja, korrekte wissenschaftliche Haltung auch zu den Kügelchen entwickeln. Und da sei nun einmal mehr als der Placebo-Effekt wissenschaftlich nicht nachweisbar. Das sagt zum Beispiel die Grüne Jugend, das sagt aber auch Paula Pichotta, eine Ärztin aus Leipzig und Grünen Parteimitglied, die zu den wesentlichen Kritikern der jetzigen Regelung gehört. Also die sagt, es kann nicht sein, dass diese Kügelchen von der Krankenkasse ersetzt werden. Und auch Tim Demisch, ein junger Politikstudent aus Berlin, hat ebenfalls gesagt, das funktioniert so nicht, dass wir das von den Krankenkassen erstatten lassen. Also das sind teilweise, würde ich fast sagen, Überzeugungstäter, die sagen, wir wollen eine andere Regelung. Aber es ist nicht so sehr ein Konflikt jetzt zwischen Jung und Alt. Das würde, glaube ich, zu kurz greifen.
Und was meinen Sie, ist das Thema mit dem Ende dieser Kommission jetzt erstmal vom Tisch oder wird das weiter köcheln?
Das wird auf jeden Fall weiter köcheln. Robert Habeck, der Parteichef, macht jetzt so eine Art One-Man-Job. Das ist die Konsequenz aus der geplatzten Kommission in dieser Woche. Jetzt ist die Rede davon, dass der Parteichef alleine einen Beschluss für den Bundesvorstand entwickeln will. Der soll dann einfließen in das neue Grundsatzprogramm, das sich ja die Grünen dieses Jahr auch, an dem sie erneut arbeiten. Da soll ein erster Entwurf im April vorgestellt werden und dann auf der Bundesdelegiertenkonferenz im Herbst in Karlsruhe verabschiedet werden. Und dann haben wir es schwarz auf weiß. In diesem neuen Grundsatzprogramm wird und muss auch eine Haltung formuliert sein, wie die Grünen künftig zur Homöopathie stehen. Und bis sie das schwarz auf weiß niedergeschrieben haben, glaube ich, wird noch einiges an internen Konflikten ausgetragen werden. Und die spannende Frage ist, inwieweit die intern bleiben oder weiter auch öffentlich ausgetragen werden, was ja bei so einer Glaubensfrage auch gar nicht notwendigerweise so schlecht sein muss.
Barbara Schmidt-Matern war das. Sie ist in unserem Hauptstadtstudio zuständig, unter anderem für die Berichterstattung über die Grünen. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet.
Zaubern kann niemand.
Wenn Eltern sich trennen, dann stellt sich die Frage, wer kümmert sich um das Kind oder die Kinder? Und wer bezahlt für Winterjacken, Sportverein, Nachhilfestunden und den ganzen Rest? Früher blieben die Kinder meistens bei den Müttern wohnen und die Väter mussten zahlen. Doch inzwischen gibt es viele Väter, die mehr sein wollen als ein Grüßonkel am Wochenende, die sich gleichberechtigt in der Kindererziehung einbringen wollen. Sie sehen es nicht ein, warum sie dann trotzdem hohe Unterhaltszahlungen leisten sollen. Die Justizministerin Christine Lamprecht von der SPD will das Unterhaltsrecht nun reformieren. Ihren Plänen zufolge sollen Väter entlastet werden, wenn sie sich nach einer Trennung intensiv um ihre Kinder kümmern. Manche sind nun alarmiert und sorgen sich um die Zukunft alleinerziehender Mütter, die ohnehin von Armut bedroht sind. Andere erhoffen sich einen gesellschaftlichen Fortschritt, wie Manfred Götzke erfahren hat.
Das ist das Zimmer meines Sohnes. Es ist nicht nur ein Kinderzimmer, sondern das ist ein vollwertiges Zimmer, vollkommen eingerichtet.
Ein Bungalow im brandenburgischen Rahnsdorf, südlich von Berlin. Arne Müller zeigt das Kinderzimmer seines 9-jährigen Sohnes. Gut 12 Quadratmeter, Schreibtisch, Bett, Regale, Kleiderschrank.
Der Kleiderschrank hier ist komplett gefüllt. Der hat eine komplette Zweitausstattung hier. Auch für sämtliche Sonderangelegenheiten, Fußballschuhe, Winterjacken, komplett für sämtliche Bedarfe. In dem Falle gibt es hier keine Einsparung, die ich in irgendeiner Form, die ich sehe, sondern volle Bedarfsdeckung für den Sohnemann.
Der Sohnemann selbst ist heute nicht da. Er ist in dieser Woche bei seiner Mutter. Die Eltern, die sich kurz nach der Geburt des Jungen getrennt haben, haben das gemeinsame Sorgerecht. Die Betreuung teilen sie sich. Fast die Hälfte der Zeit ist der Sohn bei seinem Vater. 40%. Dennoch muss er den vollen Kindesunterhalt an die Mutter überweisen. Aktuell knapp 500 Euro monatlich. Müller findet das ungerecht.
Weil ich eine Doppelfunktion erfülle. Ich bin in der Betreuungsfunktion. Ich mache natürlich auch Einschränkungen beruflich, klar, um das sicherzustellen, um das Kind zu betreuen. Es geht ja nicht nur um zur Schule fahren. Diese Funktion erfülle ich voll.
Der 44-jährige kaufmännische Angestellte ist alles andere als ein Wochenendtrennungspapa. Müller, der eigentlich anders heißt, geht mit seinem Sohn zum Fußballtraining, zum Arzt, taucht bei allen Elternabenden auf und übt mit seinem Sohn abends Mathe.
Ich muss erfüllen, zeitgleich aber noch die Funktion des Vollberufstätigen und des Vollzahlers. Das heißt, ich zahle einmal hier den Hausstand bei mir und zahle durch den Unterhalt aber den Hausstand meines Sohnes auch bei der Mutter. Das muss man sich leisten können. Viele Männer können sich dieses Konstrukt nicht leisten.
Während in der Vergangenheit nach Trennung meist der Grundsatz galt, der eine betreut, der andere zahlt, wollen sich seit einigen Jahren immer mehr Eltern auch nach einer Trennung gemeinsam um ihre Kinder kümmern. Etwa 5-8% der Trennungspaare betreuen ihre Kinder im sogenannten Wechselmodell. Dabei arbeiten in der Regel beide Ex-Partner und kümmern sich halbe-halbe um die Kinderbetreuung. Eine Woche bei Mama, eine bei Papa. In diesem Fall fallen nur Unterhaltszahlungen an, wenn die beiden Ex-Partner unterschiedlich viel verdienen. Bei Vätern wie Müller, die 30-40% der Kinderbetreuung übernehmen, ist es anders. Sie zahlen in der Regel voll Unterhalt. Um sie finanziell zu entlasten, will die Bundesregierung das Unterhaltsrecht reformieren, wie das Bundesjustizministerium auf Anfrage des Deutschlandfunks mitteilt.
Im Unterhaltsrecht muss es stets um einen fairen Ausgleich zwischen den beiden Elternteilen gehen, ohne dass die Interessen des Kindes vernachlässigt werden. Eine Mitbetreuung in erheblichem Umfang soll deshalb künftig eine gewisse finanzielle Entlastung für den mitbetreuenden Elternteil mit sich bringen. Die dabei zu berücksichtigenden Aspekte sind im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch detailliert zu diskutieren.
Noch im Frühjahr will das SPD-geführte Justizministerium einen entsprechenden Entwurf vorlegen.
Der Umfang der Entlastung soll aber für den anderen Elternteil verkraftbar sein. Deshalb werden sich wohl lediglich behutsame Verschiebungen ergeben, die auch Fixkosten wie die Kosten für das Kinderzimmer berücksichtigen.
Auch wenn die geplante Entlastung der Teilzeitväter also eher gering ausfallen soll. Alleinerziehende Mütter sind alarmiert, denn bei vielen ist schon jetzt das Geld knapp, sagt Daniela Jaspers. Sie ist Vorsitzende des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter.
Wir sehen ein Wechselmodell wirklich erst 50-50 an und es treibt uns sehr um, dass es verschiedene Ideen gibt, dass praktisch ein Wechselmodell schon bei 30-70 beispielsweise anfängt und dass dann geschaut wird, oh, wo kann denn der Vater weniger bezahlen und eigentlich nicht mehr geguckt wird, was braucht denn das Kind, um in beiden Haushalten gut aufwachsen zu können?
Jaspers hält es für entscheidend, welches Betreuungsmodell vor einer Trennung gelebt wurde. Schließlich könnten alleinerziehende Mütter nicht sofort wieder voll in den Beruf einsteigen, wenn der Vater beschließt, sich nun mehr um die Kinderbetreuung zu kümmern.
Wenn ich plötzlich mich von meinem Partner trenne und vorher eben in Teilzeit oder gar nicht gearbeitet habe, kann ich ja auch nicht sofort wieder auf 100 einsteigen. Also da sind die Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuung, auch Arbeitgeber, die Verständnis haben für die Situation, das ist ja nicht gegeben. Und dazu kommt ja auch noch, dass Frauen oft auch in sozialen Berufen arbeiten, wo sie eben eine geringere Bezahlung haben.
Arne Müller dagegen wollte sich schon direkt nach der Geburt gleichberechtigt um seinen Sohn kümmern. Die Mutter hatte dem nicht zugestimmt. Sie wollte ihm zunächst jeglichen Kontakt verwehren, erzählt er. Dass er seinen Sohn heute überhaupt so häufig sehen kann, hat er vor Gericht erstritten.
Ich hätte auch gerne 50-50 gehabt, habe das auch beantragt, konnte ich aber leider nicht durchsetzen. Da wäre die Zustimmung der Mutter erforderlich gewesen, aber dann gäbe es wahrscheinlich auch eine neue Finanzsituation. Das heißt, der Anreiz, auf 50-50 zu gehen, auf gleiche Betreuung, ist durchs aktuelle Unterhaltsrecht gar nicht gegeben.
Müller hofft auf eine viel weitergehende Reform von Unterhalts- und Sorgerecht, so wie sie etwa die FDP angeregt hat. Die Liberalen fordern, das Wechselmodell zum Standard zu erheben, wenn sich Eltern nach einer Trennung nicht einvernehmlich auf ein Betreuungsmodell einigen.
Worüber wir hier reden, ist ein absoluter Gleichberechtigungsansatz. Je hälftiger und gleichwertiger die Partner betreuen, umso fairer ist es auch für beide Partner, wieder arbeiten gehen zu können und entsprechend für sich auch ein Leben zu entwickeln. Man muss auch berücksichtigen, dass das aktuell der Betreuende zu Hause bleibt, nicht arbeiten kann oder will oder durch irgendwo gestützt wird durch einen Kindesunterhalt, aber auch keine Rentenpunkte sammelt, sich keinerlei oder sehr wenig Karrierechancen offen hält. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, das damit auch erzeugt wird.
Müller jedenfalls wünscht sich, dass er seinen Sohn genauso oft sieht und für ihn sorgt wie seine Ex-Partnerin. Dass das Wechselmodell zum gesetzlichen Standard wird, ist derzeit allerdings unwahrscheinlich.
Das Unterhaltsrecht soll reformiert werden, Manfred Götzke berichtete. Der Bundestag hat heute neue Regeln zur Organspende beschlossen. Die sind aber gar nicht so anders als bisher. Auch in Zukunft müssen die Deutschen ihre Bereitschaft zur Organspende aktiv erklären. Sie sollen aber öfter danach gefragt werden, zum Beispiel auf dem Amt, wenn sie einen neuen Ausweis beantragen. Die sogenannte Widerspruchsregelung, wonach jeder Bürger erstmal als Organspender gilt, sofern er nicht aktiv widerspricht, fiel bei den Abgeordneten durch. Fakt ist, in Deutschland gibt es bislang viel zu wenige potenzielle Organspender. Das hat sicher verschiedene Gründe. Bei manchen ist es vielleicht auch noch die Erinnerung an den Organspendeskandal, der 2012 ans Licht kam. Damals hatten viele Ärzte ihre Patienten auf dem Papier kränker gemacht, als sie es tatsächlich waren, um ihnen schneller zu einem benötigten Organ zu verhelfen. Die Zahl der Organspenden ist daraufhin erstmal drastisch eingebrochen. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat sich intensiv mit dem Skandal von damals beschäftigt. Ich habe sie gefragt, ob solche Betrügereien heute auch noch möglich wären.
Also das ist eine Frage, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, in der Form, wie das damals passiert ist, eher nein. Es war ja so, dass in Münster, in Göttingen, in München, in Leipzig, also wirklich an vielen verschiedenen Krankenhäusern überall in Deutschland diese Fälle von Wartelistenmanipulation aufgetreten sind. Und das lag damals unter anderem auch daran, dass einfach diese Krankenhäuser relativ wenig kontrolliert wurden. Das war so, ein Krankenhaus wurde nur kontrolliert, wenn es schon einen Verdacht gab. Wenn also beispielsweise ein Mitarbeiter aus dem Krankenhaus gesagt hat, ich glaube, da ist was schief, ich glaube, da wird Betrug betrieben. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist natürlich relativ selten der Fall gewesen. Und ja, so konnte es auch dann dazu kommen.
Aber wie funktionierte das denn genau? Wie werden Patienten auf dem Papier kränker gemacht, als sie es tatsächlich sind?
Dazu muss man erstmal verstehen, wie dieses System der Organvergabe funktioniert. Also bei bestimmten Organen, zum Beispiel bei Lebern, da trat das damals besonders häufig auf, die werden danach vergeben, wie dringend sie jemand braucht. Das heißt, der Patient, der auf der Warteliste ganz oben steht, ist derjenige, der am allerdringendsten ein Organ braucht. So, und jetzt haben die Ärzte ihre Patienten kränker gemacht, als sie eigentlich waren, indem sie beispielsweise gesagt haben, mein Patient bekommt schon seit ein paar Monaten zweimal die Woche Dialyse. Oder mein Patient kann seit 3 Wochen nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Das waren dann Anzeichen dafür, dass es diesen Patienten eben sehr schlecht ging. Und tatsächlich ging es denen aber eben gar nicht so schlecht. Tatsächlich sind die dann jeden Tag spazieren gegangen oder haben gar nicht so viel oder noch nicht so lange Dialyse bekommen.
Was waren denn die Motive für diesen Betrug? Haben sich die Ärzte dadurch bereichert? Konnte man sich ein Organ mit Geld erkaufen?
Also das größte Problem damals waren wohl die Boni. Das heißt, ein Mediziner hat, wenn das in seinem Arbeitsvertrag so vereinbart war, für jede Transplantation, die er durchgeführt hat, eine bestimmte Bonuszahlung bekommen. Ja, und so war das natürlich lukrativ für manche Ärzte. Und je häufiger die transplantiert haben, desto reicher sind die geworden. Und diese Boni, die gibt es tatsächlich heute in der Form auch nicht mehr. Dafür hat die Bundesärztekammer nach dem Skandal gesorgt.
Und welche Konsequenzen wurden dann aus diesem Skandal gezogen?
Also zum einen gibt es heute externe Kontrolleure von der Bundesärztekammer. Das heißt, alle 3 Jahre werden die Transplantationszentren stichprobenartig überprüft. Da geht dann ein Team aus Medizinern und Juristen in die Kliniken. Die gucken sich die Protokolle an. Die gucken also beispielsweise, wie oft hat denn dieser Patient Dialyse bekommen? Was steht da zu seiner Bewegungsfähigkeit oder zu seinem Gesundheitszustand? Ansonsten, und die belassen es nicht dabei, dass die sich einfach diese Protokolle angucken. Das hat mir ein Kontrolleur, der Jurist Thorsten Ferrell von der Uni Bonn, auch so erzählt. Sondern der fragt dann auch beim Pflegepersonal nach. Das heißt, der fragt danach, was war denn mit diesem Patient? Wie oft steht er denn auf und so? Und da, sagt er, fällt tatsächlich dann auch immer wieder auf, dass manche Patienten auch heute noch kränker gemacht werden, als sie sind. Allerdings, das ist eben nicht mehr so häufig der Fall und es fliegt eben auch eher auf, weil damit es nicht auffliegen würde, müssten tatsächlich ja schon sich Pflegepersonal und Ärzte alle zusammentun und das ist eben dann doch nicht so wahrscheinlich.
Und wie beurteilen Sie das jetzt aus heutiger Sicht? Reichen diese Verschärfungen? Sind sie wirksam?
Ich würde sagen, es hat sich schon einiges getan. Also allein zum Beispiel, dass es diese Boni eben nicht mehr gibt und dadurch weniger Anreiz, sich persönlich zu bereichern. Damit ist, denke ich, schon viel getan. Und auf der anderen Seite haben die Kontrollen natürlich auch eine Abschreckungsfunktion. Die sind zwar stichprobenartig und alle 3 Jahre, das sind natürlich keine umfassenden Kontrollen, das ist schon so. Aber wenn ich als Arzt weiß, es gibt jetzt die reelle Gefahr, dass ich damit auffliege, dann denke ich schon, dass das auch einen Bewusstseinswandel herbeiführt.
Und in dem Skandal damals, ist dafür eigentlich jemand verurteilt worden? Gab es Strafen?
Also der Göttinger Arzt, bei dem der Fall damals seinen Ausgang genommen hat, der ist freigesprochen worden vom Vorwurf des versuchten Totschlags. Inzwischen gibt es einen neuen Straftatbestand, der ist eben auch im Zuge dieses Skandals eingeführt worden. Das heißt, heute ist die reine Wartelistenmanipulation unter Strafe gestellt. Wenn der das heute machen würde, dann hätte der Fall wahrscheinlich einen anderen Ausgang gehabt. Damals aber ging das nicht und der Göttinger Arzt, der zu Unrecht 1 Jahr lang in Untersuchungshaft saß, der hat jetzt vor ein paar Monaten Schadensersatz zugesprochen bekommen in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Das muss jetzt das Land Niedersachsen zahlen, weil er glaubhaft machen konnte, dass er anderenfalls eine Arbeitsstelle in Jordanien hätte antreten können und dafür eben ein hohes Gehalt bezogen hätte, was er durch die Untersuchungshaft nicht beziehen konnte.
Ann-Kathrin Jeske war das über Transparenz und Sicherheit bei der Organspende. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt ein deutscher Amtstitel, für den man kurz Luft holen muss. Der Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Ein ganz schön langer Titel. Das Amt jedenfalls gibt es schon seit 1963. Damals wurde es im deutsch-französischen Freundschaftsvertrag vereinbart. Der Bevollmächtigte ist für Frankreich Ansprechpartner in allen kulturellen Belangen. Im Moment hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU dieses Amt inne. Für ihn ist das offenbar eine gute Gelegenheit, sich auf der außenpolitischen Bühne zu präsentieren. Und vielleicht will er sich damit auch für höhere Ämter empfehlen. Diesen Eindruck hat zumindest unser NRW-Landeskorrespondent Moritz Küpper.
Mit einem Helm auf dem Kopf läuft Armin Laschet, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident von der CDU, durch die ausgebrannte Kirche von Notre-Dame in Paris. Kameras begleiten ihn, eine Simultan-Dolmetscherin übersetzt alle Einzelheiten. Laschet, deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter, guckt ernst.
Ich komme gerade aus der Kathedrale Notre-Dame.
Laschet steht nun am Ufer der Seine. Es ist Mitte Juni, zwei Monate nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale, der weltweit für Bestürzung sorgte. Auch bei Laschet.
Man ist immer noch erschüttert über die Schäden, die man sehen kann, aber es ist auch besonders, welche Wunder da geschehen sind. Beispielsweise, dass der Vierungsturm vor der Madonna quasi sich zerschlagen hat und das eigentliche Symbol von Notre-Dame de Paris nicht zerstört worden ist.
Damals, in den Stunden, als die Flammen aus der Kathedrale schlugen, als unklar war, ob das Gebäude einstürzt, war Laschet auch verärgert. Warum muss man CNN einschalten, während die ARD Tierfilme zeigt, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und legte später nach. Russia Today und Al Jazeera berichten, rechte Hetzer verbreiten erste Verschwörungstheorien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk schläft. Anders als viele andere hatten ARD und ZDF die Katastrophe nicht live übertragen und somit viel Unverständnis geerntet. Laschet selbst schrieb nicht nur eine zweistellige Anzahl an Tweets, sondern initiierte auch unmittelbar danach ein öffentliches Statement, regte zu Spendensammlungen an, was er auch bei dem Paris-Besuch noch einmal betonte.
Wir haben nur einmal übermittelt, dass es auch viele Menschen in Deutschland gibt, die mitgefiebert haben. Das ist eben nicht nur eine französische Kathedrale, sondern ein europäisches Kulturerbe. Und unsere Spendenaktionen, die wir im Land angestoßen haben, haben noch ein sehr gutes Echo gefunden.
Das war natürlich schon so ein Zeichen, das in Frankreich durchaus wahrgenommen wird. Denn es besteht manchmal der Verdacht, dass wir Deutschen, weil es uns wirtschaftlich so viel besser geht, weniger den Blick nach Frankreich werfen, als es umgekehrt der Fall ist. Denn Frankreich blickt natürlich bei jedem Thema zunächst nach Deutschland und fragt sich, was machen die Deutschen besser. Und deswegen sind Zeichen des Mitfühlens, der Anteilnahme immer sehr willkommen.
Sagt Michaela Wiegel, politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Paris. Wiegel hat Laschet bei seinem Notre-Dame-Besuch begleitet.
In der Tat ist es so, dass diese Rolle oftmals kaum bemerkt wurde, aber es ist bemerkenswert, dass Ministerpräsident Laschet inzwischen auch bei vielen Verantwortungsträgern in Frankreich bekannt ist und das liegt eben daran, dass er seine Auftritte wie den an Notre Dame dann auch mit einem relativ hohen Presseaufwand organisiert hat.
Alle vier Jahre wechselt die Funktion unter den deutschen Ministerpräsidenten zwischen SPD und CDU-Ländern. Laschet und NRW übernahmen von Hamburg.
Ja, ich wollte das sehr, sehr gerne wahrnehmen, weil ich schon in meinem ganzen politischen Leben immer mit Frankreich zusammengearbeitet habe, die Beziehungen auch für die wichtigsten in der Europäischen Union halte. Und Nordrhein-Westfalen hat jetzt zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder diese Funktion und darüber freue ich mich, denn die meisten Städtepartnerschaften, Hochschulpartnerschaften gibt es zwischen Nordrhein-Westfalen und Frankreich.
Laschets Aufgabe, Ansprechpartner sein im Ministerrang.
Diese Position ist von sehr großer Bedeutung in der deutsch-französischen Beziehung, denn wir haben regelmäßige Sitzungen des Ministerrates. Und auf französischer Seite haben wir natürlich einen Bildungsminister und einen Kulturminister.
Erklärt Anne-Marie Descourt, die Botschafterin Frankreichs in Deutschland.
Auf deutscher Seite gibt es keinen Kulturminister in demselben Sinne. Und was Bildung angeht, werden wir immer auf die Bundesländer verwiesen.
Laschet zusammen mit Ministern, mit Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der großen außenpolitischen Bühne. Bei vielen deutsch-französischen Terminen, auch hierzulande, so Botschafterin Descourt, sei Laschet selbst anwesend.
Bemerkenswert ist nicht nur die Begeisterung von Ministerpräsident Laschet für diese Funktion, die Tatsache, dass er sie auch völlig wahrnimmt und ausübt, sondern dass er auch sehr konkret vorgeht, dass er sehr schnell konkrete Ergebnisse haben wollte und hat sofort alle Gelegenheiten wahrgenommen, sich mit französischen Gesprächspartnern auszutauschen.
Mehrmals war Laschet im vergangenen ersten Jahr als Kulturbevollmächtigter in Frankreich, hat sich um Projekte zur Sprachförderung bemüht und noch viel vor.
Also dieses Thema berufliche Bildung besser zu machen, Studenten, Studierendenaustausch nicht nur für Akademiker, sondern auch für Menschen in der beruflichen Bildung möglich zu machen. Das ist ein Projekt, an dem wir ganz konkret arbeiten. Die Sprachkenntnisse in beiden Ländern müssen besser sein. Mehr junge Deutsche müssen auch Französisch lernen. Der Austausch muss intensiver werden. Und dass wir vielleicht auch mal, was es bisher noch nicht gab, die 13 Regionen und die 16 Länder zusammenkommen, um über die Zukunft der Beziehungen beider Länder zu sprechen.
Für Laschet, den NRW-Ministerpräsidenten, der jedoch auch immer wieder als möglicher Kanzlerkandidat genannt wird, bedeutet die Funktion, sich auch auf außenpolitischem Parkett zu bewähren, was auch so gedeutet wird. Spiegel Online beschrieb Laschets Stippvisite als, Zitat, Außenpolitik als Aufbautraining, verwendete Worte wie staatsmännisch. Ein Pariser Kandidat lautete die FAZ-Überschrift über dem Text von Michaela Wiegel. Und auch in Frankreich selbst, so Wiegel, wird dies durchaus registriert.
Le Monde zum Beispiel berichtet auch darüber regelmäßig und stellt ihn als den frankophilsten möglichen Anwärter auf die Kanzlerkandidatur vor, nachdem es jedoch eine gewisse Ernüchterung über Annegret Kramp-Karrenbauer gibt.
Diese hatte, ähnlich wie zuvor schon Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf die Vorschläge von Frankreichs Präsidenten Macron eher zurückhaltend reagiert.
Die Schwierigkeit, die Armin Laschet hat, ist natürlich, dass eigentlich die deutsch-französischen Beziehungen Kanzler, also Chefsache sind. Er hat aber gemerkt, dass es ein gewisses Vakuum gibt, weil natürlich auf die Sorbonne-Rede Macrons nur sehr freundliche und defensive Antworten gegeben wurden. Und man eigentlich das Gefühl hat, dass die deutsch-französische Beziehung zu den vernachlässigten Themen derzeit der Bundesregierung gehören.
Das Kunststück in Europa bestand immer darin, Deutschland und Frankreich müssen eine gemeinsame Position haben und die kleineren Länder muss man mit einbeziehen und mitnehmen. Das darf nicht dominierend sein, aber wenn Deutschland und Frankreich gegeneinander stehen, passiert in Europa gar nichts. Und wenn der Brexit kommt, wird es noch mehr auf Deutschland und Frankreich ankommen.
Ist Laschets Position. Es scheint eine Win-Win-Situation zu sein. Für Deutschland, für Frankreich. Und das könnte auch die persönlichen Laschets Sprachkenntnisse betreffen. Denn, so erzählt es FAZ-Journalistin Wiegel,
er spricht nicht besonders gut Französisch, hat er mir gesagt, aber er arbeitet wohl daran.
Es ist, der Eindruck drängt sich auf, nicht das Einzige, an dem Armin Laschet aktuell arbeitet.
Armin Laschet kümmert sich um die deutsch-französischen Kulturbeziehungen und zeigt sich damit auf internationaler Bühne. Moritz Küpper berichtete.
Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion der heutigen Sendung hatte Johanna Herzing. Unsere Beiträge finden Sie wie immer natürlich auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.
So, das hat Spaß gemacht.